Willkommen zum Börsenbrain, dem Anlegerpsychologie-Podcast. Ich bin Alexandra Weck.
Und ich bin Niklas Kreuz von Invios in Hamburg. 41 Jahre Börsenerfahrung, ehemaliger Banker und heute Gründer von Invios, dem Institut für Vermögenssicherung und Asset Management. Dazu auch Fondsadvisor und Spezialist für Behavior Finance. Ich helfe Ihnen zu verstehen, warum unser Gehirn beim Investieren oft unser größter Feind ist.
Und egal, ob Sie Ihr Portfolio selbst optimieren, professionell verwalten lassen oder einfach die Psychologie dahinter verstehen wollen, hier bekommen Sie die wissenschaftlich fundierten Antworten statt oberflächlicher Aktientipps.
Denn erfolgreiche Geldanlage hat weniger mit Marktprognosen zu tun als mit der richtigen Einstellung. Genau diese Psychologie analysieren wir heute wieder für Sie.
Also lassen Sie uns gemeinsam in die faszinierende Welt der Neurofinance eintauchen.
Kurzer Realitätscheck zwischendurch. Wir reden hier über Aktien und andere Investments. Wir haben auch keine Kristallkugel. Alles, was Sie hören, sind Gedanken und Perspektiven. Keine konkreten Kaufempfehlungen. Wer investiert, übernimmt Verantwortung und manchmal auch ein kleines Risiko. Und falls Sie dachten, das hier kommt mit Fischbrötchengarantie, leider nein. Invios macht das Ganze übrigens offiziell. Wir sind vertraglich gebundene Vermittler unter der Haftung der NFS-Netfonds Financial Service GmbH in Hamburg.
Die meisten Anleger beschäftigen sich mit Aktien, einige mit ETFs, manche sogar mit Notenbanken. Mein heutiger Gast geht noch einen Schritt weiter und tiefer. Er beschäftigt sich mit der Frage, was passiert eigentlich, wenn das Fundament unseres Geldsystems selbst zum Risiko wird? Willkommen bei Börsenbrain. Ich bin Nikolas Kreuz und heute zu Gast Thomas Jörder, Gründer des Netzwerks Besseres Geldsystem, Redner, liebgewordener Freund, Aufklärer und jemand, der seit Jahren versucht, ein Thema verständlich zu machen, das die meisten Menschen nie hinterfragen, aber trotzdem sehr bewegen sollten. Und zwar ist es das Geld selbst oder anders auch gesagt, während die meisten über Renditen sprechen, fragt Thomas, was ist eigentlich das Spielfeld, auf dem Renditen überhaupt erzielt werden? Thomas, ich freue mich sehr.
Nikolas, also vielen Dank. Ich bin selten so nett begrüßt worden. Vielen Dank für die Einladung auch zu deinem Podcast.
Ja, klasse. Dann warte mal ab. Die meisten Menschen beschäftigen sich erst mit Geld, wenn sie welches verdienen. Das kennen wir ja. Du beschäftigst dich mit dem Geldsystem selbst. Wie kommt man auf so eine Idee? Gab es einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, Moment mal, mit unserem Geldsystem stimmt etwas nicht?
Ich erzähle vielleicht ein bisschen zu meiner Historie und dann kommen wir auch zu dem Punkt, wo ich angefangen habe, das Geldsystem zu hinterfragen.
Ja, gerne.
Ich habe 87 Banklehre gemacht, bin gelernter Sparkästler bei einer kleinen Sparkasse Schönau bei Heidelberg und war dann 10 Jahre bei der Dresdner Bank und habe am Ende der Dresdner Bankzeit die vermögenden Kunden betreut in Waldorf, war das bei der SAP vor der Haustür,
ja.
Und bin von da aus in die Selbstständigkeit gegangen. Und die Zeit in Waldorf, das war 95 bis 2000, die Eltern werden sich erinnern, das war so die Zeit des neuen Marktes. Und da sind die Börsen gestiegen und irgendwann ist die Blase geplatzt und es ging eben kräftig nach unten, 2000 bis 2003, das haben ja viele Anleger gar nicht mehr auf dem Schirm, da hat der DAX, also der deutsche Standardwerteindex, über 70% verloren von hoch bis zum Tief. Ja. Und wenn man dann in dieser Zeit vor Menschen sitzt, die Geld haben und jeden Tag sehen, dass es weniger wert wird, dann kommt man schon ein bisschen ins Grübeln und man lernt auch, wie Menschen reagieren, wenn sie solchen Entwicklungen ausgesetzt sind. Seitdem bin ich quasi auf der Suche nach Vermögensverwaltern, nach Investmentfonds für meine Kunden, die, weil schwerpunktmäßig bin ich im Bereich Anlageberatung tätig, für Vermögensverwalter, Investmentfonds, die eben so arbeiten. So, dann habe ich in der Folge einiges an geschlossenen Fonds gemacht. Ich habe gedacht, du kannst dich ja nicht nur auf diese Portfolios konzentrieren, sondern musst auch ein bisschen Sachwertanlagen machen und habe eben also mit breit gestreuten Sachwertportfolios die Vermögen ergänzt. Und im Nachgang muss man halt einfach sagen, da ist so manches Schiff untergegangen von denen, die da im Portfolio waren. Und es ist einfach kein schönes Gefühl, bei Menschen zu sitzen und denen zu erklären, dass mit dem Schiff auch ihr Geld untergegangen ist. Ja.
Ja.
Und mein Bestreben war immer das, ich sag mal, wenn was passiert ist, man hat natürlich vorher über Risiken gesprochen oder so, das gehört dazu. Mhm. Aber ich war immer am Überlegen, wenn sowas passiert ist, wie kann ich das zukünftig besser machen?
Ja.
Und habe mich dann irgendwann entschlossen, im Jahr 2012, mich nur noch auf dieses Portfolio-Thema zu konzentrieren, also diese ganzen sachwertgeschlossenen Geschichten komplett wegzulassen. Mhm. Und bin dann auch gewechselt zum Jürgen Dumschat in den Pool der Aecon, wo wir uns ja auch kennengelernt haben bei der Hidden Champions Tour. Ja.
Ein altbekannter, und, gut gediener Freund. Ja, Jürgen, ja. Du liest, ja, du hast uns auch geprägt.
Ja, und also ich habe da ja super Leute kennengelernt, unter anderem dich, ne? Mhm. Und es war aber so, ich habe quasi, ich bin zu ihm gewechselt zum 1. Januar 2013 und bin dann 5 Monate später, 18.05.2013, ich weiß es noch genau, bei einer Veranstaltung gelandet. Es war dann mein Edelmetallhändler, den ich kennengelernt hatte, und diese Veranstaltung hieß Tag der Wahrheit. So. Und über diese Veranstaltung bin ich auf das Thema Geldsystem gestoßen, indirekt, ja, und habe mir dann verschiedene Dinge da angelesen und angeschaut und so. Es hat eine ganze Weile gedauert, diese Mechanismen da zu verstehen. Das Erste, was war, ich bin gelandet bei der Friedensbewegung in Heidelberg, als so diese Ukraine-Krise angefangen hat. Und dann haben Menschen in kurzen Hosen und Badeschlappen mir erklärt, wie Geld denn entsteht. Das fand ich schon ein bisschen kurios, dass ich seit 25 Jahren in der Finanzbranche arbeite, aber nicht nie mit dem Thema Geldsystem und Geldschöpfung beschäftigt hatte. Und die haben mir Dinge erzählt, da habe ich gedacht, was erzählen mir diese Menschen da? Und die habe ich aber alle gefunden, als ich dann recherchiert habe. Ja. Das Problem ist so ein bisschen, oder die Herausforderung ist die Quellenlage. Ja. Man findet dann natürlich Sachen, wo es einem die Fußnägel hochrollt, wo ich denke, das kann ich ja keinem Kunden erzählen. Mhm. Aber es gibt auch Videos von der Bundesbank, die eben erklärt, wie Geldschöpfung funktioniert. Und diese Dinge habe ich dann zusammengetragen und bin aber zu der Erkenntnis gelangt, dass ich unter Umständen mit meinen Portfolios, mit meinen gemischten, risikogemanagten Portfolios, die eben auch Zinsanteile drin haben, also Geldwerte, Anleihen, unter Umständen in ein paar Jahren das gleiche Problem haben könnte wie mit meinen geschlossenen Fonds. Und dann habe ich wieder unschöne Kundengespräche, was ich nicht wollte. Mhm. Und dann habe ich angefangen, meine Kollegen zu fragen. Und es gab zwei Arten von Kollegen. Die einen, die wussten genauso viel wie ich, ja, hatten sich damit auch noch nie beschäftigt. Und die anderen haben gesagt, ja, guten Morgen, Herr Jörder, schön, dass Sie es jetzt auch wissen. Und konnten aber irgendwie, wurde das nie thematisiert. Ja. Mhm. Teilweise, weil die eben für Fondsgesellschaften arbeiten, wo man sowas nicht thematisiert, die sonstigen Sachzwängen unterlagen. Und da habe ich gedacht, naja, bei mir ist es ja so, ich bekomme ja mein Geld von meinen Kunden. Meine Kunden, die wissen, dass ich so bin, wie ich bin. Und vielleicht habe ich dadurch so ein bisschen eine Vogelfreiheit und kann über Dinge sprechen, die andere vielleicht nicht so thematisieren können. Und so kam es eben im Jahr 2016 zu dieser Plattform Besseres Geldsystem. Und dass ich eben dann angefangen habe, irgendwann Newsletter zu schreiben. Und da habe ich gedacht, so auf eine lustige Art und Weise, ein bisschen Humor dabei, erzähle ich eben Geldsystemgeschichten und habe dann auch angefangen, eben diese alternative Geldszene, sag ich mal, zu bereisen. Ja, ich war bei den Gesellanhängern vom Schwundgeld und ich bin Mitglied in der Monetative, die Vollgeldleute. Da gab es eine Vollgeldabstimmung in der Schweiz 2018. Habe ich mir alles angeschaut und habe ich gedacht, naja gut, was soll ich den Leuten erzählen? Aber ich kann natürlich mit den Menschen reden, die in diesen Initiativen tätig sind. Und dann sollen die eben selber erzählen, was ihnen so im Kopf vorgeht. Und so ist eigentlich diese Kampagne oder meine Aktivität entstanden aus dieser Gemengelage.
Hochspannend. Die Plattform, die du gerade beschrieben hast, ihr startet ja jetzt mit einem Relaunch 2.0 mit Videos. Was hat es damit auf sich?
Es gibt einen Teil dieses besseres Geldsystems, also wo ich mich, sage ich mal, beschäftigt habe. Ich habe damals Anlegervorträge gemacht, mit dem ich quasi von der Geldschöpfung auf diese ganzen Anlagerisiken gekommen bin. Es gibt ja die Enteignungsparagraphen, sage ich mal, die sind ja alle schon da. Ne? Es gibt also ein Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, wo quasi die Bankenrettung zukünftig regelt, dass die eben mit den Kundengeldern gerettet werden. Mhm. Es gibt einen Paragraph VHG, 314 VHG für Versicherungen, wo quasi Garantieleistungen reduziert werden können, wenn das im Interesse der Versichertengemeinschaft ist. Und ein Teil dieser Vorträge war auch das Thema Bargeld, ja, weil Bargeld ist ja unser einziges gesetzliches Zahlungsmittel und alles, was auf Konten liegt, ist ja nur ein Anspruch auf Bargeld. Wenn man dann weiß, dass ungefähr 8-mal so viel Geld auf Konten liegt, wie Bargeld überhaupt da ist, dann könnte man erahnen, dass es vielleicht mal knapp werden könnte, wenn alle gleichzeitig ja Bargeld haben wollen.
Ja. Provokant gleich direkt reingefragt, ist unser heutiges Geldsystem stabiler oder fragiler genau aus dieser Situation heraus, als die allermeisten glauben vielleicht?
Naja, es ist halt ein System, das auf Vertrauen basiert. Ja. Mhm. Und der Hans-Jörg Stützle mit der Bargeldpetition, da hat es einen sehr schönen Spruch da kreiert, der sagte, eigentlich ist unser Bargeld und der Bank ran, wenn also alle gleichzeitig ihr Geld abheben wollen, ist sowas wie das Misstrauensvotum. gegen unser Finanzsystem. Also wenn die Menschen sagen, also ganz so könnt das doch nicht mit uns treiben, dann haben die zumindest mal da die Möglichkeit, irgendwo einen Stecker zu ziehen und die Banker, sag ich mal, ein bisschen zur Vernunft zu rufen. Ja? Mhm. Und wenn man sich damit dann beschäftigt zu diesem Thema, dann bemerkt man halt auch, dass es durchaus Interessengruppen gibt, die eben an dem Weiterbestand des Bargelds sägen. Ja, aus anderen Gründen aus. Ich habe hier mal ein schönes Beispiel mitgebracht. Hier, 500-Euro-Schein, der wird schon nicht mehr hergestellt. Ja, der wird nicht mehr gedruckt und das geht alles so sukzessive. Dann gibt es Bargeldabhebungsbeschränkungen und in der öffentlichen Wahrnehmung heißt es ja dann immer, ja, Bargeld, das ist Schwarzgeld und der böse Pizzabäcker, der verkauft dann seine Pizzen schwarz, ja. Und ich meine, man darf ja nicht vergessen, wir leben ja in einem Land, wo der Bundeskanzler einfach 50 Milliarden Cum-Ex vergessen kann und damit durchkommt. Und jetzt ist der Pizzabäcker schief an Schuld an irgendeiner Schieflage, als da um ein paar Euro Schwarzgeld geht. Und das sollte man, glaube ich, immer so im Gedanken behalten, dass das eben gerade so die großen Schwarzgeldgeschäfte oder Steuerbetrüger, da braucht man kein Bargeld. Also die Zeiten, wo die Steuerbetrüger mit großen Koffern rumgelaufen sind, gibt es vielleicht noch, aber da gibt es andere Möglichkeiten heutzutage.
Die kenne ich nicht, aber lass uns da direkt wegen des Vertrauens, des schwindenden Vertrauens vielleicht da nochmal kurz einsteigen, weil du auch gesagt hast, es ist ja nicht nur in der Politik, dass viel Vertrauen verschwindet, sondern eben halt auch in Bezug auf das Geld. Fiat-Geld war das Stichwort, jetzt auch so in Richtung dann die Kryptoszenerie, dass da vieles sich auch digital aufbaut. Wie siehst du das mit den Schulden, die weltweit ja auch nach oben schnellen? Ist das auch mit ein Grund, weshalb so viele Menschen das Thema bewegt oder vielleicht auch so wenige bewegt, weil man es versucht zu negieren. Siehst du da auch ein großes Problem, also in der Inflationierung der Schulden, in der Entwicklung, dass da vielleicht auch dieses System ein bisschen hinkt?
Ja, also was mich so antreibt, ist das, dass es irgendwie in der öffentlichen Kommunikation so rüberkommt, als ob da irgendjemand irgendwie falsche Entscheidung getroffen hätte und jetzt sitzt man halt in den Schulden drin, ja, und die Inflation kommt und so weiter und dann wird die Schuld hin und her geschoben, ja. Aber eigentlich haben wir ja ein System, wo dieses Problem systemimmanent ist, ja.
Okay.
Wir haben ein System, das quasi immer neue Schulden produzieren muss, um die Zinsforderungen der Guthaben zu bedienen. Ja, also sagen wir so, wir haben ja das Schuldenproblem ist eine Sache, aber genau so hoch wie die Schulden sind ja auf der anderen Seite die Guthaben, die ja auch irgendwo liegen, ja, weil Geld und Guthaben ja auseinander sich bedingen, die entstehen ja auseinander.
So. In einer Bilanz auch, deshalb soll man haben, ist ganz klar, so ist das System gebaut.
Genau. Und irgendwann bin ich dann auch auf die Arbeiten von Helmut Kreutz gestoßen und der sagte, naja, wenn wir halt Guthaben haben, die immer verzinst werden wollen, ja, man redet ja immer von dem Zinseszinseffekt, so, dann muss ja das Geld für diese Guthaben irgendwo herkommen.
Richtig.
So, und wo kommt es her? Aus neuen Schulden. Das heißt, wir haben ein System, das permanent neue Schulden produzieren muss, dass das Geld entsteht, um die Guthaben zu verzinsen.
Ja. Spannender, wirklich extrem spannender Gedanke, weil es ja letzten Endes immer ein Saldierungsproblem oder eine Art von Saldierung in T-Konten darstellt, egal wohin man sich bewegt. Die Börsenbrain Community beschäftigt sich auch sehr viel mit Anlagefehlern und mir kommt gerade die Idee, dass der erste Fehler eigentlich bei der Anlage schon sehr viel früher vielleicht beginnt, nämlich bei unserem Verhältnis zu Geld. Wie emotional ist Geld eigentlich für dich persönlich als Profi? Der sich damit immer beschäftigt und tief gräbt?
Schwankend.
Also, willst du es ausführen?
Bitte? Ja, natürlich. Also ich war gestern bei einer Finanzveranstaltung auch, bei dem Investmentfrühstück von Mario Walter, auch schöne Grüße. Und da saß ein Kollege neben mir und der sagte, da hast du auch schon deine Millionen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe noch keine Millionen. Sagt er, warum? Wie lange bist du in der Branche? Bist du auch schon 30 Jahre in der Branche, ja? Dann habe ich gesagt, na, ich habe zwischendurch halt mal meine Krise bekommen und habe tatsächlich hinterfragt, was wir da eigentlich tun, ja? Weil eigentlich über dieses Wachstumssystem befeuern wir eigentlich ein System, das am Ende ja unsere Natur und unsere Erde schädigt, ja. Weil wir haben ja ein System, das eigentlich endlos exponentiell wachsen muss. Mhm. Und früher oder später, wenn es dann darum geht, Umwelt oder Wachstum unseres Wirtschaftssystems, wird im Zweifel sich für das Wirtschaftssystem entschieden und unsere Umwelt leidet. Also wir können eigentlich in diesem System gar nicht stehen bleiben und sagen, komm, eigentlich hat doch jeder ein Auto, lass doch mal. Ja? Nein, mhm. da wird eine Marketingabteilung engagiert und mach doch mal bessere Werbung, wir haben nächstes Jahr das geilste Modell und mach doch mal und so. Und das geht ja alles zulasten der Ressourcen. Ja. Ich sag mal, es gibt ja Glühbirnen, das hat mir kürzlich jemand erzählt, wenn man den Draht ein bisschen dicker machen würde, würden die 100 Jahre brennen.
Sollbruchstellen. Aber da wird ja unsere ja.
Bitte?
Das sind die sogenannten Sollbruchstellen.
Ja, genau. Da wird unsere Wirtschaft zusammenbrechen, wenn wir das so machen. Ja. Mhm. Und ich meine, für das Thema Gesundheit ist das ähnlich. Das darf man ja gar nicht sagen. Aber ich war mal so im Pflegeheim und habe mit der Leiterin gesprochen und sagte, naja, ohne sie würde ja unser Wirtschaftssystem zusammenbrechen. Überlegen Sie mal, was Sie an Medikamenten, an Hygiene, an Personal und so weiter. Sie sind ja ein Wirtschaftsfaktor, ja. Mhm. Und ohne sie hätten wir ein Arbeitsplatzproblem. Oder sag mal so, würde auf mindestens mal einen Wirtschaftsfaktor wegbrechen. Ja? Ja. Und war mal ganz nett erzählt. Und spannend war ja, als ich angefangen habe, meinen Newsletter zu schreiben, habe ich gedacht, irgendwann erklärt mich jemand für verrückt, weil ich über diese Dinge schreibe. Ja. Und, ja. Ich schreibe so lange, bis einer kommt und sagt, das ist alles Quatsch, was Sie da schreiben. Und dann höre ich auf. Ja. Aber es kam nie jemand.
Das Gegenteil ist ja der Fall. Also ich kenne einen illustren Kreis, mit dem du auch zusammen intensiv auch diese Probleme bewältigst oder zumindest auch diese Themen ansprichst, damit sie einfach auch teilweise mal in die Köpfe reindonnert, so würde ich es mal sagen. Herr Brichter, ja, also von NTV auch diese Community, die auch sehr seriös Finanzbildung fördern, sind da ja auch auf allen Kanälen und unterstützen sich in dieser Community, um eben halt auch mal da den Finger reinzulegen, das nicht immer schön zu kaschieren.
Ich möchte zurückkommen zu deinem Thema der Emotionalität. Ja. Insofern auch durch meine Historie fühle ich mich jetzt gar nicht so als Profiteur dieses Geldsystems, ja, weil im Endeffekt ich bin ja eher Zeitoptimierer und weniger Geldoptimierer. Ja, aber da muss ich sagen, wenn ich halt irgendwie ein Gespräch habe, wo es dann um verlorenes Geld geht oder so, das tut mir mehr weh, als ob ich jetzt ein paar tausend Euro mehr auf dem Konto hätte. Mhm. Und insofern ist jetzt auch meine Geldmaximierungsstrategie der letzten Jahre, also das kommt ja jetzt, kommen jetzt nicht so viele Leute zu mir, weil sie das super sexy finden, was ich da erzähle, ja. Aber es kommen natürlich Leute, wo ich dann eine ganz andere Gesprächsgrundlage habe. Es kommt keiner, der sagt, ja, dann machen Sie mal 15% jedes Jahr oder so. Es kommen die sagen, boah, wie sichere ich denn mein Vermögen? Und für mich ist es eigentlich eine angenehme Ausgangslage. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so werbewirksam, dass mir die Leute da die Türe einrennen und Neukunden so da reinschneiden und deswegen auch noch keine Million.
Ja. Wenn wir von der Million nochmal zu der Zeitoptimierung, die du angesprochen hast, oder Zeitmaximierer, was Geld letzten Endes ist ja auch nur ein transportables Mittel, um dann auch Zeit wieder zu generieren. Man bezahlt jemanden eine Dienstleistung, was auch immer, um dann für sich auch Zeit zu haben. Ist also auch nur ein Wechselmedium. Was würde die Menschen überraschen, wenn sie einen Tag mit Thomas Jörder verbringen würden? Was wäre da so ein Überraschungsmomentum?
Also ich schätze mal vielleicht, dass ich eigentlich ganz normal bin. dass ich im Endeffekt diese ganzen Menschen, also ich habe ja irgendwie eine vertriebliche Vergangenheit. Ja? Okay. Also ich habe gelernt, wie man Kundenbeziehungen aufbaut und so weiter. Und irgendwann habe ich gesagt, naja, eigentlich könnte ich ja diese Fähigkeit nutzen, um hier das Thema Geldsystem ein bisschen ins Gespräch zu bringen. Ja. Und dass ich diese ganzen Menschen, mit denen ich da kommuniziert habe, auch auf meinem YouTube-Kanal, ich hatte ja, glaube ich, ganz illustre Gäste da auf meinem YouTube-Kanal gehabt, unter anderem, wir haben ja auch mal über das Thema Behavioral Finance gesprochen und über die Fondsmanager-Galerie, wo du ja auch Mitglied bist. Und ich glaube, wir könnten das überraschen, was für ein normales Verhältnis ich zu den Menschen habe, einfach weil ich die kennengelernt habe. Ich bin halt zu den Veranstaltungen hin und habe die angesprochen auf ihre Themen und wir sind so im Gespräch geblieben. Ich glaube, ich bin ein ganz guter Netzwerker und die Leute sind mir alle wohlgefallen. Ich habe jetzt heute Morgen hat jemand auf LinkedIn geschrieben, da muss ich noch kommentieren, naja, wenn das der Herr Jörder seine MMT-Theorie hier kundtun kann, das ist ja schlimm. Und da muss ich sagen, ich habe keine MMT-Geldtheorie, sondern ich finde es wichtig, dass man das über das Thema spricht. Und ich habe so viele vernünftige Leute aus den unterschiedlichsten Ecken kennengelernt, die aber alle in ihrer Ecke stehen und sagen, unser ist das Beste und keiner redet miteinander. So richtig. Und das versuche ich eben zu durchbrechen, dass man einfach sagt, jetzt nimm halt mal so einen Gesellanhänger und einen Goldanhänger und lass die mal miteinander quatschen und die Argumente direkt austauschen. Das passiert ja gar nicht. Ja?
Genau.
Und da habe ich Spaß dran.
Ja. Absolut. Und das ist auch, das fehlt uns leider immer in dieser Debatte mittlerweile, weil alle irgendwie anonymisiert in ihren Sprachblasen und Gedankenblasen hängen über Social Media, aber keiner mehr bereit ist und selbst auch in der Politik ja auch keiner mehr die Debattenkultur pflegt, die Streitkultur in der Tat. Und da zu dem Thema, das ist Kakophonie, gebe ich dir recht. Und mein alter Herr hat immer gesagt, was stört's die deutsche Eiche, wenn ein Eber an ihr saut? Die Eiche muss ja nicht deutsch sein, aber im Prinzip let it flow. Gibt es Dinge, die in dieser Geldsystemdebatte nach außen unglaublich komplex wirken, aber intern eigentlich für dich ganz einfach sind?
Ja, das Thema ist ja eigentlich, es ist ja völlig banal, wie Geld entsteht. Ja, es drückt einfach jemand bei einer Bank auf die Taste und das Geld ist da. Ja. Und es ist natürlich ein riesenkomplexer Prozess vorgeschaltet mit Kreditprüfung und Kreditgespräch und Sicherheiten und was weiß ich da alles, ja. Mhm. Aber der Prozess selber, wie Geld entsteht, ist furchtbar banal, ja. Und ich bin irgendwann mal dazu übergegangen, wenn ich irgendwo in der Bank sitze oder ein Kreditgespräch habe oder mit Kreditberater spreche, dann frage ich die einfach, kommt das Geld her, wo das ihr vergibt als Kredit? Mhm. Ja. Und die Kreditberater wissen das teilweise selber nicht, der überwiegende Teil der Kreditberater, ja. Und, und solange das so ist, was soll sich da verändern? Ja. Mhm. Und wenn das jeder machen würde, dann könnte man da was verändern. Wenn die Menschen, die eben in diesem Bereich selbst tätig sind, mal zu hinterfragen, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Mhm. Ja. Ich habe ein Video bei der Fondsmanager-Galerie, ist das so ein 2-Minuten-Video, da hat ein Banker der stellt vor oder stellt da, wie Geld entsteht, dass er eben eine Buchung macht, ja, und sagt aber auch, erst im Rahmen der Folgeinitiative in der Schweiz ist mir überhaupt bewusst geworden, was ich seit 30 Jahren mache. Und erst dann, wenn man diese Vorgänge bewusst hat, kann man ja anfangen. Und ich finde es sehr schön, ich habe jetzt quasi auf meiner Homepage findet man ja auch eine Akademie, da habe ich quasi seit 10 Jahren biete ich da meine Anlegervorträge an und jetzt kam von einem Freund, der Vorschlag, du lass das doch aufbohren, dass unter der Akademie verschiedene Denkrichtungen sichtbar werden. Ja, das werden wir machen. Und der Michael Plein ist das und den habe ich vor 10 Jahren kennengelernt und der sagte, mein Aha-Moment war das, dass, als ich im Fernsehen einen Beitrag gesehen habe vom Franz Hörmann, der sagte, Geld entsteht aus der Buchhaltung. Und der Michael war in der Buchhaltung tätig, ja, und sagt, naja, wenn Geld in der Buchhaltung entsteht, dann kann es ja eigentlich nie zu wenig Geld geben. Nie. Weil das muss dann nur jemand buchen. Ja? Mhm. Und der ist aus dieser Denke in seinen Prozess gekommen, ja, und findet und ist dann zu dem Schluss gekommen, eigentlich wir können natürlich das, was ist, völlig tot diskutieren, ja, und sich kloppen und ob Gold oder so, ja. Aber eigentlich fängt es ja da an, sich mal bewusst zu werden, was passiert eigentlich, ja. Und die Frage ist ja, vielleicht kommt ja eine Lösung aus der Zukunft. Vielleicht ist ja die Antwort für unser Problem, kommt in der Zukunft, die heute noch gar nicht ist. Und ja. Der macht jeden Montagabend so einen Workshop in Solingen, ja, also wenn da jemand Interesse hat, kann ich gerne Kontakt herstellen. Und das ist immer das Thema, man quatscht drauf los, ja. Und er sagt dann, er hat so eine spezielle Vorgehensweise mit Kreisdiagrammen, die er dann so anwendet. Und er sagt, wir reden jetzt so lange, bis irgendjemand irgendwas sagt, was er selber vorher noch nicht wusste. Und dann wird's spannend.
Ja. Absolut. Ja, man kann dir stundenlang zuhören. Aber es ist halt auch in einer schnelllebigen Zeit immer ein Zeitlimit dabei. Und ich würde gerne ein liebgewordenes Instrument in diesem Podcast, das ist immer unser Blog Mythencheck, da würde ich gerne elegant rüberleiten. Ich mache jetzt also einen Schnelltest mit dir. Spontane Antworten sind präferiert, sind erwünscht, aber du solltest das auch nicht nur in ein Ja und Nein umwandeln, wobei ich auch weiß, das würdest du niemals machen. Inflation ist vorübergehend.
Inflation ist systemimmanent.
Schulden spielen keine Rolle.
Schulden spielen die große Rolle, weil sie auch systemimmanent sind, aber zu wenig über dieses Systemimmanenz gesprochen wird.
Ja, und dann sind wir genau bei dem Thema wieder Buchhaltung. Ja, für den Kostenleistungsrechner Buchhalter ist es letzten Endes nur eine Verlängerung der Bilanz oder ein zusätzlicher Buchungsgang, in der Tat. Bargeld wird immer bleiben.
Ja, wenn es alle benutzen. Und deswegen mein großer Appell, zahlen Sie bar. Die Bundesbank sagt, Bargeld wird so lange vorhanden sein, wie es nachgefragt wird. Und dann liegt es an uns, das Bargeld zu schützen, einfach indem wir es benutzen. Zahlen Sie bar. Deutschland zahlt bar. Gibt es demnächst.
Das ist der mündige Bürger. Also auch hier kann man einen Demokratisierungseffekt sehen. Wir sind selber unseres Glückes Schmied in der Form.
Das ist Bargeld.
Genau, der Antipode Gold ist nur Krisenromantik.
Gold ist ein Metall, das seit 5000 Jahren von den Menschen geschätzt wird und immer auch einen Wert behalten hat, im Gegensatz zu Kontogeld, das immer mal wieder mal weg war, ja, Stichwort Währungsreform. Insofern glaube ich, dass viele Menschen den Wert von Gold erst dann zu schätzen wissen, wenn es zu spät ist.
Finanzbildung ist wichtiger als Finanzprodukte?
Auf jeden Fall. BG-Akademie.
Alle Banker hören jetzt weg, genau. So, dann schließt sich gleich direkt quasi ein Quickfire an. Auch hier wieder kurze Fragen, kurze Antworten. Mehr Probleme, Inflation oder Staatsverschuldung?
Bedingen sich gegenseitig und die Schulden bringen die Inflation und bedingen sich gegenseitig.
Ja, interdependentes System. Gefährlichster Satz zum Thema Geld, was du jemals gehört hast.
Ach, um was kümmerst denn du dich für ein Kram?
Und einen anschließenden Satz, den du nicht mehr hören kannst?
Keinen. Also wenn jemand mich anspricht, wir können gerne über alles diskutieren, weil ich war ja selber irgendwann mal unwissend, nach 25 Jahren in der Finanzbranche. Ja. Und ich finde, man sollte die Leute ernst nehmen, die Fragen haben, und denen helfen, die zu verstehen.
Ja. Wenn du auf 25 Jahre zurückschaust, oftmals werde ich auch in Vorträgen immer mal wieder gefragt, gibt es eine Abkürzung, gibt es ein Buch, was ich lesen kann, um eben halt das Alpha zu generieren? Welches Buch sollte jeder Mensch zum Thema Geld gelesen haben? Deiner Meinung nach, gibt es das?
Also mein Problem ist ja das, dass ich beim Lesen immer so schnell einschlafe. Insofern habe ich irgendwann mal beschlossen, die Leute lieber selbst zu fragen und zu Veranstaltungen zu gehen. Aber unter den Büchern, die ich gelesen habe, Raimund Brichter, Die Wahrheit über Geld, der erklärt es super. Und was ich bei ihm bemerkenswert fand, er kommt auch zu dem Schluss, dass es völlig unsinnig ist, sich für eine bessere Geldsystemidee zu entscheiden, weil man von der Gegenseite dann sofort zerredet wird. Ja, also da ist so ein richtiger Taberwettbewerb im Gange. Und deswegen beschreibt er die Geldalternativen, was ich ja auch mache, damit jeder Einzelne für sich erstmal mit dem Problem umgehen kann oder sich damit beschäftigen kann, was da eigentlich passiert.
Ja.
Die Wahrheit über Geld, Raimund Brichter. Über 10 Jahre alt.
Und immer noch aktuell, wirklich lesenswert.
Absolut.
Ja. Letzte Frage zu dem Fragenblock. Mehr Finanzbildung oder mehr Regulierung? Was ist notwendiger?
Mehr Finanzbildung.
Gut, ja.
Ja, und vor allem von den Regulierern.
Ja. Oder für die Regulierer.
Für die Regulierer, genau.
Für uns ist immer auch der Mensch, Thomas Jörder, wichtig. Du beschäftigst dich also täglich ja mit den Themen, die viele Menschen eher verdrängen. Das haben wir jetzt ja auch sehr gut herausgearbeitet. Macht das optimistischer oder vorsichtiger?
Also ich zitiere den großen deutschen Philosophen Boris Becker.
Ist er schon drin?
Gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Ja? Also es ist wirklich ein Thema, das einen sehr nach unten ziehen kann. Ja? Aber ich habe dann irgendwann gesagt, nein, das Problem hat ja jeder muss ja mit dem Thema umgehen. Und macht doch einen Bildungsauftrag draus, sowas, ja. Und dann verändert sich das Denken und verändert sich die Sprache und so weiter. Insofern, ja, und das gilt ja für jedes Thema, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren, ja. Es ist immer, oder es gibt ja auch das schöne Zitat von, wie heißt er? Captain Jack Sparrow.
Ja.
Fluch der Karibik. Mhm. Nicht das Problem ist das Problem. Das Problem ist ein Umgang mit dem Problem.
Ja. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Wann
zweifelt selbst du oder ein Herr Thomas Jörder? Wann würdest du zweifeln?
Ich zweifle. Mhm. Also ich habe extreme Phasen des extremen Zweifels, nämlich ob ich das alles schaffe, was ich da so angekuppelt habe vor 10 Jahren.
Ja.
Und wenn es läuft, dann läuft's. Also wechselt sich ab, ist auch durchaus in meiner Newsletter-Frequenz als mal abzulesen.
Ja. Klasse, sehr schön. Da werden wir sicherlich das eine oder andere noch vermehrt hören in einer höheren Frequenz. Es macht Freude. Also ich kann auch nur sagen, bei dir da auf den Seiten rumzulungern, das tut man dann viel zu lange, weil man ja auch andere Dinge zu tun hat. Aber im Grunde genommen wirklich eine sehr, sehr schöne Plattform, um sich zu bilden. Zu bilden ist das eine Thema. Wir sind ja auch sowieso mit dem Thema, was ist zwischen den Ohren unterwegs, als Invios, als Institut für Vermögenssicherung und Asset Management. Haver Finance, Neurofinance ist unser Steckenpferd. Großes Takeaway, Thomas, wenn unsere Zuschauer heute nur eine Sache aus diesem Gespräch mitnehmen sollten, welche wäre das? Gäbe es eine Sache, irgendetwas, was du den Zuhörern jetzt prägnant auf den Punkt gerne überliefern möchtest, was wichtig ist?
Klar, also das Thema ist unglaublich groß, unglaublich erschlagend. Ja. Es gibt aber auch eine unglaublich einfache Möglichkeit, sich dem zu nähern, wenn man meinen Newsletter abonniert, Finanzen ohne Fachchinesisch. Findet man den Link auf meiner Homepage und ich versuche jede Woche was zu schreiben, immer ein bisschen lustig und versuche einfach die verschiedenen Facetten zu beleuchten, sodass man sich dem Thema aus unterschiedlichen Richtungen nähern kann, ohne jetzt von der ganzen Thematik erschlagen zu werden.
Klasse. Auch geeignet für Kinder. Von daher animiert, da reinzuhören, reinzulesen. Wunderbar. Ja, so schnell kann eine halbe Stunde vergehen. Das war nicht nur ein Gespräch über Geld, das war ein Gespräch über Vertrauen, über Psychologie, über unterschiedliche Systeme des Fiat-Geldes und über die Frage, wie stabil ist das Fundament eigentlich, auf dem wir alle stehen und auch so selbstverständlich stehen. Und an alle Zuhörer, vielleicht entscheidet sich finanzieller Erfolg ja nicht nur bei der Auswahl der richtigen Anlagen, sondern schon beim Verständnis darüber. Bis zum nächsten Mal bei Börsenbrain.